Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Viktor Orban hat Ärger mit der EU. Es geht um die Zentraleuropäische Universität, die er fast aus dem Land vertrieben hat. Hilfe kommt jetzt aus Bayern von der TU München. Wie die Unterstützung genau aussieht, klären wir. Und?
Je mehr Mathematik man kann, desto weniger falsche Entscheidungen wird man treffen, desto besser kann man Chancen und Risiken einschätzen und desto weniger wird man getäuscht.
Der Mathematikprofessor Christian Hesse sagt also, Mathe hilft uns ganz konkret im Alltag. Damit diese Botschaft auch bei den Schülern ankommt, müssen Mathematiklehrer richtig ausgebildet werden. Wir haben uns ihr Studium genauer angeschaut. Ich bin Stefanie Gebert, schön, dass Sie dabei sind. Für liberale Bildungseinrichtungen steht es in Ungarn gerade schlecht. Wer mit seinen Ansichten als Feind ausgemacht ist, wird mundtot gemacht. So ist es auch der Zentraleuropäischen Universität, kurz CEU, ergangen. Sie hat schon mal die Koffer gepackt. Ein Teil der Studienprogramme an der Uni sollen zum nächsten Wintersemester nach Wien ziehen. CSU-Vize und Spitzenkandidat der Europäischen Volksparteien Manfred Weber hat gestern erst mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban darüber gesprochen. Und er hat versprochen, der CEU zu helfen, damit sie doch bleiben kann. Zwei Lehrstühle im Bereich Politik sollen finanziert werden aus Bayern. Außerdem gibt es einen Stiftungslehrstuhl, koordiniert von der TU München. Wolfgang Herrmann ist Präsident der Technischen Universität in München und ich habe ihn gefragt, wie die Kooperation zwischen der TU und der Zentraleuropäischen Universität aussehen soll.
Und die Einzelheiten sind mit dem Rektor, meinem Kollegen Ignatieff, in nächster Zeit auszuhandeln. Die TU München möchte hier ein Signal für die Freiheit der Wissenschaft setzen. Wir wollen, dass die osteuropäische Metropole Budapest ihre Strahlwirkung nach Osteuropa weiter entfaltet. Und dazu braucht es die freie Wissenschaft. Und nachdem die Zentraleuropäische Universität an diesem Standort Probleme bekommen hat, wollen wir ein Zeichen setzen. Die drei Professuren werden im Bereich der Politikwissenschaften angesiedelt sein und unter dem Aspekt der Weiterentwicklung der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten im digitalen Zeitalter stehen.
Ist Geld denn tatsächlich das, was die CEU braucht, um weiter auch in Budapest bleiben zu können? Vielmehr ist ja oft die Rede auch von den rechtlichen Bedingungen, von Rechtssicherheit, die in Ungarn nicht mehr gegeben sind.
Ja, darauf haben wir natürlich als Universität keinen Einfluss. Wir wollen aber mit dieser Initiative ein Signal setzen, auch für andere europäische Spitzenuniversitäten, sich mit Budapest und der EU unterzuhaken und auf diese Weise den Standort dort zu sichern. Denn die Wissenschaft muss interessiert daran sein, dass im entstehenden, zusammenwachsenden großen Europa, auch eben in Osteuropa, die Freiheit der Wissenschaft ihren Platz findet.
Das heißt, Sie glauben schon, dass Sie die Orbán-Regierung mit diesem Vorstoß dazu bewegen können, die Wissenschaftsfreiheit wieder zu achten?
Wir können zumindest ein Signal setzen, so meine ich, als eine der führenden Universitäten, ein Signal, das von der Politik ernst genommen wird, über die Unterzeichnung von irgendwelchen Memoranden hinaus eben auch zur Tat übergehen. Das wollen wir damit demonstrieren. Ob es am Ende gelingt, wird natürlich Sache der Politik sein. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Manfred Weber macht hier ein hervorragendes Bild. Die Initiative unterstützen wir deshalb.
Die Idee ist angestoßen, Sie sagen es gerade, von Manfred Weber. Der ist Spitzenkandidat der EVP, steckt mitten im Europawahlkampf. Diese Idee ist natürlich schmückend, da zu helfen und die Wissenschaftsfreiheit nach vorne zu bringen. Lässt sich die TU München davor einen politischen Karren spannen?
Na, überhaupt niemals. Wir nutzen diese günstige Gelegenheit, dieses politische Umfeld, wo sich jetzt hier unterschiedliche Ereignisse verdichten. Denken Sie mal an das unglückselige Diktum des Brexit. In solchen Zeiten müssen auch wir einen Beitrag leisten, dass in Europa Brücken gebaut wird und Europa nicht gespalten wird. Darauf kommt es uns an. Und da schieben wir an, wo es geht. Wir hoffen, dass andere mit ins Boot kommen.
Orban selbst behauptet immer wieder, es mischen sich zu viele in die Politik seines Landes ein, etwa die EU zum Beispiel. Wenn Sie jetzt die CEU auf diese Weise unterstützen, wird Orbans Narrativ dann nicht sogar noch bestätigt, dass Sie sich einmischen?
Ja, Herr Orban soll am Ende einverstanden sein und sollte glücklich sein, wenn Budapest in seiner Internationalität gestärkt wird und den größten Beitrag dazu kann, kantermaßen die Wissenschaft leisten, weil sie unterschiedliche Kulturen miteinander vernetzt. Es ist ja diese Universität schon seit 1991 im Entstehen und hat eine hervorragende Performance. Und darauf sollte man in Budapest stolz sein und vielleicht kommt diese Überzeugung noch.
Wird es denn auch gemacht, wenn die EVP-Fraktion, noch ist das ja auch nicht ausgemachte Sache, weiter mit Orbáns Partei, mit der Fidesz zusammenarbeitet oder nicht? Oder ist das dann vom Tisch?
Es hängt davon ab, ob die CEU in Budapest uneingeschränkt als unabhängige, freie Universität arbeiten kann. Da engagieren wir uns. Das hat also unmittelbar nur mit dem Standort Budapest zu tun.
Das heißt, wenn dort Orbán nicht einlenkt, werden Sie Ihre Kooperation auch zurückziehen oder Ihr Angebot der Kooperation?
Dann ist die Zielsetzung nicht erreichbar und unsere Initiative läuft ins Leere. Das ist richtig.
Mit drei Lehrstühlen will die TU München der vor der Schließung bedrohten Zentraleuropäischen Universität unter die Arme greifen. Zur Kooperation waren das Hintergründe vom Präsidenten der Technischen Universität München, Wolfgang Herrmann. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Egal wie oft im britischen Unterhaus abgestimmt wird, die Lage bleibt unübersichtlich.
Campus und Karriere. International.
Wann und wie der Brexit, also der Austritt der Briten aus der Europäischen Union, kommt, bislang gibt es keine verlässlichen Antworten darauf. Und das sorgt für zunehmende Nervosität. Zum Beispiel bei denen, die mit dem Austauschprogramm Erasmus Plus gerade in Großbritannien sind. Für die Betroffenen hat das Europäische Parlament jetzt einen Notfallplan erarbeitet.
Es ist eine Notverordnung für den Fall, dass es am 29. März zu einem ungeregelten Brexit kommt. Heute wird das britische Parlament in London über diesen Weg abstimmen. Tausende Erasmus-Plus-Teilnehmende, zum Beispiel Studierende, Praktikanten und Dozenten, sollen ihr Studium, ihr Praktikum oder ihren Lehraufenthalt in Großbritannien zu Ende bringen können. Ende Januar hat die EU-Kommission die Notverordnung auf den Weg gebracht. Sie sichert das Geld, das die Erasmus-Plus-Teilnehmenden als monatliche Förderung erhalten. In der Regel sind das für Studierende um die 300 Euro monatlich. Im Eilverfahren hat das Europäische Parlament heute zugestimmt. Petra Kammer-Ewert, SPD, Mitglied im Kulturausschuss.
Also es sind insgesamt 21.000 junge Menschen, die dann von dieser Verordnung profitieren. 14.000, die eine Erasmus-Maßnahme aus Ländern der Europäischen Union in Großbritannien durchführen und 7.000 Briten, die eine Maßnahme in irgendeinem anderen EU-Land durchführen. Die Maßnahme muss allerdings am 29. März begonnen sein.
Erasmus Plus richtet sich nicht nur an Studierende, sondern auch an Schüler, Azubis sowie ehrenamtliche Sportler, die Interesse daran haben, im Ausland zu lernen, zum Beispiel ihr Englisch aufbessern wollen. Wer das in Zukunft tun will, sollte sich ob des Brexits allerdings besser nach Alternativen zum Gastland Großbritannien umschauen.
Die Gruppe, die einen Auslandsaufenthalt für die Zeit nach dem 29. März geplant hat, zum Beispiel im Wintersemester 2019/2020, wo auch der DAAD, der in Deutschland für die Durchführung des Programms bei Studierenden zuständig ist, diesen Studierenden rät, suchen Sie sich eine andere Universität irgendwo in Europa. Wir können im Moment nicht sicherstellen, dass bei einem No-Deal tatsächlich diese Maßnahme noch durchgeführt werden kann, weil dafür bietet auch diese Verordnung keine Regelung.
Dabei hätte es so einfach sein können. Hätte Großbritannien sich entschieden, die Europäische Union mit dem ausgehandelten Austrittsvertrag zu verlassen, wäre das laufende Erasmus-Plus-Programm einfach bis zum Ende der aktuellen Förderperiode 2020 weitergelaufen. Unabhängig von der Notverordnung diskutiert die EU darüber, wie Studierende, Azubis, Schüler und Erwachsene nach 2020 gefördert werden können, wenn sie sich entscheiden, ins Ausland zu gehen. Kommission und Parlament haben allerdings unterschiedliche Vorstellungen, wie hoch das Budget für das nächste Erasmus-Plus-Programm 2021 bis 2027 ausfallen soll. Wenn es nach der Kommission geht, sollen die Gelder im Vergleich zur laufenden Periode verdoppelt werden auf gut 30 Milliarden Euro. Im Parlament gibt es Zweifel, ob das ausreichen wird.
Wir als Kulturausschuss fordern eine Verdreifachung. Das wären dann roundabout 41 Milliarden Euro von jetzt 14,7 Milliarden. Das würde tatsächlich dann auch dazu führen, dass wir die Anzahl der jungen Menschen, die wir erreichen, tatsächlich verdreifachen.
Doch ob das klappt, ist offen. Die Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen gestalten sich zäh. Aber auch in der Frage, wie die Mittel verteilt werden sollen, gibt es unterschiedliche Akzente. Das EU-Parlament will die berufliche Aus- und Weiterbildung, Erwachsenen- und Schulbildung stärken, ohne dass die Studierendenaustausche darunter leiden.
wie das EU-Parlament den Austausch Studierender und von Azubis im Erasmus-Plus-Programm helfen will, über einen Brexit hinaus, Paul Vorreiter mit den Details. Hilfe hat heute auch die Bundesregierung beschlossen, in diesem Fall für Auszubildende bei uns, die weit weg von ihrem Arbeitgeber wohnen und deshalb umziehen müssen. Sie bekommen künftig mehr Geld. Schon jetzt haben diese Azubis Anspruch gehabt auf, Achtung, langes Wort, Berufsausbildungsbeihilfe. Jetzt steigen diese Zuschüsse. Für die Wohnung gibt es jetzt maximal 420 Euro Hilfe, rund 80 Euro mehr als bisher. Und auch fürs Essen soll in Zukunft mehr Geld ausbezahlt werden.
Mathe fürs Leben. Von Zahlen und Zusammenhängen.
Wer mal Mathematik unterrichten will, der sollte natürlich Lust auf Zahlen haben und ein wenig Leidensfähigkeit mitbringen. Denn das Studium der Mathematik ist durchaus anspruchsvoll. Das haben wir schon gestern in einem Teil unserer Serie Mathe fürs Leben in dieser Woche hier im Deutschlandfunk gehört. Zum einen müssen Lehramtsstudierende das eigene können, Schulen und komplexe Zusammenhänge verstehen. Auf der anderen Seite gehört es natürlich dazu, dass sie Rechenwege gut erklären und vermitteln können. Dafür gibt es das didaktische Rüstzeug, dass zum Beispiel die Lehramtsstudierenden an der Universität Leipzig an die Hand bekommen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen angefangen haben, Mathe zu studieren.
Ich habe total gerne Mathe-Nachhilfe gegeben und dachte mir so, wenn ich das in meiner Freizeit total gerne mache, dann sollte ich das vielleicht so als Beruf machen.
Meine Mathelehrer von der 10. bis zur 12., ich fand so ihre Art halt cool, auch so dieses Logische, das fand ich ganz faszinierend.
Und es gab keinen NC, das heißt, ich wusste, da kriege ich einen Platz.
Ich möchte gerne Leuten was beibringen. Und deswegen werde ich Lehrer.
Marie Nürnberg, Justus Weber, Linda Hodler und Ivan Proschenko studieren Mathe auf Lehramt an der Universität Leipzig. In den vergangenen 6 Jahren hat sich hier die Studienanfängerzahl verdoppelt, denn das Land hat massiv für das Studium geworben. Alle sind mit Herzblut dabei und sich darin einig, dass vor allem der Einstieg ins Studium die größte Herausforderung ist.
Wir haben mit vielen Studenten angefangen. Im Laufe der ersten 2 Semester hat sich das sehr stark ausgesiebt, zumal die erste Prüfung bei uns sehr schwer war. Da haben tatsächlich nur 3 Lehramtsstudenten die Klausur bestanden in Mathematik von ca. 120. Natürlich sind von den 120 nicht alle zur Klausur zugelassen gewesen.
Erinnert sich Ivan Proschenko. Der gebürtige Dresdner studiert im 7. Semester Mathe und Englisch auf Lehramt. Auch er fiel durch diese Prüfung, kam aber im 2. Anlauf durch. In den ersten 4 Lehramtssemestern wird an der Uni Leipzig ausschließlich mathematisches Wissen vermittelt. Die Lehramtsstudierenden sitzen gemeinsam mit Diplom- und Wirtschaftsmathematikern in den Vorlesungen, büffeln lineare Algebra, Arithmetik und Geometrie. Im Wochenrhythmus müssen sie Übungsaufgaben abgeben, um für die Klausuren zugelassen zu werden. Das Niveau ist hoch.
Eine Vorlesung in Mathe ist halt wirklich, der Prof kommt rein, schreibt ein paar Sätze an und dann die Beweise dazu und man sitzt drin und denkt sich, aha, ja, keine Ahnung.
Vor Weihnachten war dann auch noch die allerschlimmste Übungsserie. Da saßen wir irgendwie an der Übungsserie insgesamt bestimmt 30 Stunden über die ganze Woche verteilt. Und am Ende hat man von den 16 Punkten einen anderthalben rausbekommen. Da fragt man sich dann halt schon, schaffe ich das? Will ich das weitermachen?
So die Studierenden Marie Nürnberg und Justus Weber. Mittlerweile gibt es an der Uni einen offenen Matheraum, wo Studierende ältere Semester zwar keine Lösungen servieren, aber dafür wichtige Tipps und Anregungen geben bei der Suche nach dem richtigen Ergebnis. Seitdem würden viele Studierende besser durch die Prüfungszeit kommen, beobachtet Silvia Schöneburg-Lehnert. Sie ist Professorin für die Didaktik der Mathematik und weiß, dass sich die angehenden Mathelehrer auch erstmal auf die Uni einlassen müssen.
Das Problem ist der Übergang Schule-Hochschule, dass ich erwarte, es geht irgendwie wie in der Schule weiter und das ist halt nicht so. In der Schule ist alles konkret mit Zahlen, wo ich eine Vorstellung von vielen Sachen habe. Während des Studiums wird es abstrakter, werden vielfach allgemeine Beweise geführt. Ich muss also dieses mathematische Denken, die verschiedenen Heurismen, wie ich solche allgemeineren Probleme lösen kann, erst lernen.
Das Mathestudium ist also eine echte Herausforderung. Justus und seine Kommilitonen lernen deshalb oft in Gruppen, um schwierige Aufgaben besser lösen zu können. Darin sieht er einen großen Vorteil.
Ich habe mit Deutschlehrämtern geredet und die meinten halt auch, die arbeiten alle sehr stark für sich. Weil hier ist man irgendwie aufeinander angewiesen, auf das irgendwie auch so ein Geben und Nehmen, das bindet schon aneinander. Es ist unglaublich befriedigend, wenn man an so einer schweren Übungsaufgabe saß und die dann irgendwann richtig gelöst hat.
Der 22-Jährige hat mittlerweile das Grundstudium geschafft. Seit dem 5. Semester sind auch psychologische und pädagogische Inhalte dazugekommen. Da aber sehen viele Studierende Nachbesserungsbedarf.
Es wurde ja auch früher mal so gesagt, gerade die Gymnasiallehrer sind halt eher so Fachidioten. Und das ist halt so, weil wir werden halt dazu ausgebildet, Fachidioten zu werden. Und wir haben halt nur 3 Didaktikmodule, obwohl wir 5 Jahre studieren. Das ist halt nichts, finde ich. Und wir sind nur in 2 Praktikas. Also ich habe schon ein bisschen Angst vor dem Referendariat.
Gesteht Marie Nürnberg. Auch für Linda Hodler, die Lehramt für Oberschule studiert, mangelt es an didaktischer Ausbildung. Manche Teilgebiete, die sie studiert, wie Numerik oder Programmieren am Computer, werden bis zur 10. Klasse gar nicht gelehrt. Und trotzdem, nach einem Praktikum in der Schule weiß sie, dass ihr die Uni wichtiges Handwerkszeug mitgibt.
Früher war halt sehr frontal. Sehr selten haben wir eine Gruppenarbeit gemacht oder Partnerarbeit. Und wir haben halt jetzt in der Didaktik sehr viel kennengelernt, wie man auch Schülern spielerisch Sachen beibringen kann. Also es gibt wirklich viele Spiele und die sind auch nicht teuer, die kann man auch selber basteln, um auch die Motivation bei den Schülern zu steigern und halt wirklich mal von dem Frontalen und Trockenen wegzugehen, weil das macht das Fach auch relativ unattraktiv, weil viele ja eh schon Respekt oder auch Angst vor dem Fach haben.
Und die will Linda Hodler ihren Schülern nehmen. Dafür wünscht sie sich mehr Praxisbezug und eine bessere Ausstattung an den Schulen. Insgesamt aber war das Lehramtsstudium die richtige Entscheidung. Was man dafür mitbringen muss?
Fleiß, Lernen, Üben.
Leidenschaft für den Beruf, weil die bringt einen dann doch weiter. Das ist ja wie das Feuer, das in uns brennt.
Ja, ich glaube, man muss auf jeden Fall Ehrgeiz mitbringen.
Man braucht auch vor allem Leidensfähigkeit. Und man soll da drin die sinnlose Schönheit der Abstraktion irgendwie kennenlernen. Also ich glaube, es ist nicht unbedingt ausschlaggebend, welche Note man im Mathe-Abitur hatte.
Warum Mathelehrer werden? Mit dieser Frage ist Claudia Euen für uns an der Universität Leipzig unterwegs gewesen. Mathe fürs Leben, so heißt unsere Themenwoche. Gemeinsam mit der Sendung Forschung aktuell wollen wir das Fach von seinem verstaubten Image befreien. Heute klärt die Forschungsredaktion ab 16.35 Uhr, warum Schwarmintelligenz auch bei uns Menschen durchaus funktioniert. Was machen die da eigentlich hinter verschlossenen Türen? Dieser Frage muss sich die Wissenschaft immer wieder stellen. Mehr Transparenz ist die Forderung. Also die Forschenden sollen offenlegen, was sie, oft mit Steuergeld, so alles untersuchen. Hilfreich kann dabei auch sein, dass die wissenschaftlichen Artikel alle gratis im Netz stehen. Genauso wie das Material der Forschung, also Messdaten zum Beispiel, Umfragewerte. Open Science heißt diese Idee, die verspricht, nicht nur die Wissenschaft zu verbessern, sondern auch die Akzeptanz fürs Forschen. Gerade zeigt eine Wanderausstellung in Berlin, wie das besser funktionieren kann.
Open Science ist im Bewusstsein der Forschenden drin. Das ist schon mal der erste Schritt.
Sagt Klaus Tochtermann, Leiter des Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft in Kiel, das die Open Science-Ausstellung verantwortet. Aber
es fehlt derzeit noch an Umsetzungsinstrumenten, um wirklich Open Science in den Forschungsalltag hineinzubringen.
Und um rauszufinden, wie Werkzeuge und Infrastruktur aussehen müssen für eine offene Wissenschaft, forscht das ZBW selbst und baut auch Software, sagt die Pressesprecherin Doreen Siegfried. Und einige Ergebnisse dieser Arbeit werden nun eben in dieser kleinen Ausstellung gezeigt, die in einem Klassenraum Platz hätte.
Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir interessieren uns für die Frage, wie ernährt sich die Menschheit im Jahre 2050?
Doreen Siegfried steht vor einem Computerbildschirm zu sehen, ist eine Suchmaschine, aber nicht Google, sondern Gerdi, eine Suchmaschine, die in 2-3 Wochen online gehen soll und mit der Forscher und Forscherinnen zu diversen Themen wissenschaftliche Rohdaten suchen können. Ernährung in 50 Jahren, dafür braucht man Daten zu Klima, Fischbeständen, Bevölkerungsentwicklung. Heute müssen Wissenschaftler danach sehr umständlich suchen, manchmal sogar durch die halbe Republik fahren und wüssten dann wahrscheinlich immer noch nicht, ob sie wirklich alle wichtigen Daten haben.
Und mit Gerdi soll es so sein, dass ich tatsächlich irgendwie einen Begriff eingebe oder 2 und dann kriege ich alle Repositorien angezeigt und im Idealfall kann ich mir die Sachen auch dann direkt runterladen.
Repositorien, das sind Dokumentenserver, auf denen wissenschaftliche Materialien archiviert sind. Das Finden und Runterladen von dort funktioniert jedoch nur, wenn Forscher und Forscherinnen ihre Rohdaten, ihre Messdaten, Bilder, Excel-Tabellen auch komplett ins Netz stellen. Und zwar gut erklärt und verschlagwortet.
Aber es funktioniert ja in der Praxis nicht.
Welche Anreize also brauchen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, um ihre Rohdaten, den Rohstoff ihrer Forschung, zu teilen? Das hat das ZBW in einem anderen Projekt an über 1500 Probanden untersucht. Titel: Data Sharing as a Social Dilemma.
Das ist letztlich so mal als Infografik das Ergebnis, was hier dargestellt ist.
Es gibt 7 Anreize. Jeder Forschertyp braucht jedoch andere Anreize.
Dann nehme ich den aufgeschlossenen Typ, der sagt, ich möchte, dass mich mein Arbeitgeber unterstützt. Und der labile und verletzliche Typ ist blau und der hat dann 2 Motivationen. Einmal, ich möchte eine Veto-Option in Bezug auf meine Nutzung meiner Daten haben und ihm ist wichtig, ich brauche detaillierte Informationen über das konkrete Verfahren der Datenteilung und der Nutzungsbedingungen.
Forscher und Forscherinnen wollen nicht mit Geld entlohnt werden, sondern mit Reputation.
Und was tatsächlich am besten funktioniert, ist Datenzitation. Also das heißt, wenn ein Nachnutzer meine Forschungsdaten verwendet für eigene Forschungsprojekte und ich dann zitiert werde, dann ist das ein Anreiz tatsächlich, weil dann bin ich sichtbar und man sieht, dass tatsächlich der Forschungsdatensatz so gut ist, dass auch andere ihn nachnutzen können und auch so relevant und wichtig ist.
Ich glaube, die Bereitschaft, Informationen zur Verfügung zu stellen, ist im Grundsatz da. Das Bewertungssystem in den Wissenschaften bremst diese Bereitschaft noch aus.
Bei Stellenausschreibungen, Berufung und Förderanträgen zählt alleine, wie viel hast du in welchen Zeitschriften veröffentlicht, sagt Klaus Tochtermann, der Leiter des Leibniz-Informationszentrums Wirtschaft. Die großen Wissenschaftsinstitutionen müssten aber endlich weitere Bewertungskriterien entwickeln, sagt er.
Beispielsweise Engagement im Bereich Open Access. Wie viele Forschungsdatensätze habe ich veröffentlicht? Wie viel Software habe ich Open Source anderen zur Verfügung gestellt? All sowas ist ja in der Dokumentation von heutigen Berufungsverfahren nicht gefordert.
Also noch viel zu tun in Sachen Open Science, Philipp Banse berichtete. Und noch ein Blick in die Wissenschaftswelt der USA. Die wird gerade von einem Betrugsskandal erschüttert. Es geht um College-Zulassungen. 50 Personen wurden schon festgenommen. Darunter sind viele wohlhabende Eltern, auch bekannte Schauspielerinnen. Sie sollen einen Berater bezahlt haben, der dafür gesorgt hat, dass ihre Kinder bei den Aufnahmeprüfungen schummeln konnten. Außerdem soll er Trainer oder Prüfungsverantwortliche an Elite-Unis bestochen haben, in Yale zum Beispiel, in Stanford oder Georgetown. Und es haben wohl auch Kinder eine College-Zulassung erhalten, um etwa im Ruderteam der Uni mitzumachen, obwohl sie gar nicht rudern konnten. Nicole Kidman kommt mit einem düsteren Polizeidrama zu uns in die Kinos. Ob sich der Eintritt lohnt, verraten Ihnen die Kollegen von Corso Kunst und Pop gleich im Anschluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Campus und Karriere am Mittwoch war das. Mein Name ist Stefanie Gebert. Schönen Tag noch.